gratishörspiele.de. Du hörst Nick Pratt, Amerikas Meisterdetektiv. Von Walter Kabel. Folge 3: Der tote Missionar. Gelesen von Stefan Krombach. Erstes Kapitel: Die reiche Erbin. Nick Pratt, als Detektiv eine Berühmtheit und als Mensch ein vornehmer Charakter, saß im Lesezimmer des Standard Club New York, Victoria Street 22-26, und studierte die Abendzeitungen. Er lag in einem Clubsessel aus feinstem Safianleder und hatte die Füße auf einen zweiten Sessel gelegt. In dem weiten, hell erleuchteten Raume waren zur Zeit, und dies war der 2. April 1922, abends 9 Uhr, nur 5 Herren außer Pratt anwesend. In die hier herrschende Stille, die nur durch das Rascheln der Zeitungen zuweilen gestört wurde, drang jetzt vom Billardsaal her ein so gellender Schrei, dass selbst Pratt hochfuhr. Die Clubmitglieder starrten sich an. »Was war das?« meinte Mr. Godwin leise. Er hatte die Frage an Pratt gerichtet. Zum Erstaunen der anderen setzte sich Pratt wieder. »Das war der neue Clubdiener Stalgrave«, erklärte der berühmte Detektiv und legte die Beine auf den zweiten Sessel. »Der Mann leidet an Krämpfen. Es ist ein Kriegsinvalide, den Senator Bulk hier im Club untergebracht hat.« Mr. Alan Godwin, der Milliardär, rief ärgerlich: »Dann soll man den Kranken nicht gerade in den Gesellschaftsräumen beschäftigen. Es ist...« In diesem Moment flog die Tür zum Billardzimmer auf, und ein Herr in Hemdärmeln, einen Billardstock in der Linken, trat rasch ein. »Ach, da sind Sie ja, Pratt«, sagte er erregt. »Stellen Sie sich vor, der neue Clubdiener, der mir ein Glas Punsch bringen sollte, fiel mit einem Male um und schlug mit dem Hinterkopf auf das Vorsatzgitter des Kamins auf. Er ist bewusstlos. Sie verstehen doch etwas von der ärztlichen Kunst, lieber Pratt. Vielleicht...« Pratt eilte schon in den Billardsaal. Die übrigen Herren folgten. Pratt kniete neben dem vielleicht 40 Jahre alten Clubdiener nieder und untersuchte ihn. Der Kopf des Mannes hing noch über dem Gitter des Kaminvorsatzes. Das nach oben gerichtete Gesicht zeigte einen Ausdruck, der Pratt stutzig machte. Das war nicht die Verzerrung, wie ein Krampfanfall sie vielleicht hätte hervorrufen können. Das war Wut, Schreck, Hass. All das sprach aus diesen bleichen Zügen und den stieren, großen, glasigen Augen. Der Mann war tot. Da kam jede Hilfe zu spät. Pratt erhob sich. »Stalgrave hat sich auf dem Gitter das Genick gebrochen«, meinte er sachlich. Ihm war der Tod eines Menschen kein besonderes Ereignis. »Man wird das nächste Polizeirevier benachrichtigen müssen. Bis ein Beamter eintrifft, werde ich den Billardsaal abschließen. Die neue Verordnung über die Untersuchung von Unfällen enthält recht scharfe Bestimmungen. Der Club darf sich dieses Stalgrave wegen keine Unannehmlichkeiten zuziehen. Also entfernen Sie sich bitte, meine Herren. Sie, Topsitter, bleiben wohl im Lesezimmer. Der Beamte wird von Ihnen eine kurze Schilderung des Unfalles verlangen.« Mr. Reginald Topsitter, seit einem Jahr Mitglied des Clubs, war der Herr, der den Diener nach dem Glase Punsch geschickt hatte. Das zerbrochene Glas und dessen Inhalt lagen neben dem Toten auf dem Parkettboden. Das silberne Tablett war auf den Teppich gefallen. Topsitter nickte. »Gut, ich bin im Lesezimmer.« Und die Zigarre im Mundwinkel, die Hände in den Beinkleidertaschen, ging er wiegenden Schrittes hinter den übrigen Herren her ins Lesezimmer. Pratt schloss beide Türen des Billardsaales ab. Dann trat er an das an der Wand hängende Telefon und verlangte eine bestimmte Nummer, die er auswendig wusste. Es meldete sich Detektivinspektor Grabley, Pratts Freund. »Nabend, Stuart«, begrüßte Pratt ihn. »Fahren Sie doch sofort zum 12. Polizeirevier und tun Sie nachher so, als wären Sie zufällig dort gewesen, als ich den hier vorgekommenen Unfall meldete. Ich befinde mich im Club. Ein Clubdiener ist tot.« Und leiser fügte er hinzu: »Wahrscheinlich ermordet.« Eine Viertelstunde später traf Grabley mit zwei Beamten im Club ein. Pratt ließ sie in den Billardsaal ein. Ich habe inzwischen noch einiges entdeckt, flüsterte er dem Inspektor zu. Stalgrave, der Clubdiener, trägt Perücke und falschen Bart. Er ist durch einen Hieb mit der Kaminkrücke ins Genick niedergeschlagen worden. Dann hat man ihn auf das Gitter des Kaminvorsatzes fallen lassen. Der Hieb ist mit der Kraft eines Athleten geführt worden. Der Mann muss lautlos zusammengebrochen sein. Den Schrei, den wir im Lesezimmer hörten, hat der Mörder ausgestoßen. Stalgrave litt angeblich an Krämpfen. Gestern schon vernahm ich einen ähnlichen Schrei im Servierraum. Da wurde ich erst auf Stalgrave aufmerksam. Er war seit 4 Tagen hier Diener. Grabley und die beiden Beamten, die gleichfalls in Zivil waren, schauten Pratt fragend an. Dann flüsterte Stuart Grabley: Und der Mörder? Es war nur ein Clubmitglied hier im Billardsaal, Kapitän Reginald Topsitter. Ah, der Nordpolfahrer? Genau der. Nur er kann Stalgrave niedergeschlagen haben, falls der Tote eben wirklich Stalgrave heißt. Sie werden Topsitter gegenüber sich jedoch nichts anmerken lassen, Grabley. Dieser Mord muss mit aller Vorsicht untersucht werden. Wenn Sie den Kapitän jetzt vernehmen, bleibe ich draußen. Geben Sie sich den Anschein, als hätten Sie keinerlei Verdacht gegen ihn und als ob Sie dann erst bemerken, dass der Tote Perücke und falschen Bart trägt. Morgen hören Sie mehr von mir, Stuart. Auf Wiedersehen. Ich schicke Ihnen jetzt Topsitter hier herein. Am nächsten Vormittag gegen 9 Uhr saß Nick Pratt in seinem Studierzimmer, er wohnte in der Pearlstraße in einem eigenen Häuschen mit Vorgarten, beim Frühstück. Er war erst vor einer halben Stunde heimgekehrt, hatte ein Bad genommen und köpfte nun soeben das 2. weiche gekochte Ei, während seine Haushälterin Frau Allison neben dem Tische stand und aufmerksam zuhörte, was Pratt ihr als seiner langjährigen Vertrauten über seine Bemühungen, die Persönlichkeit des angeblichen Stalgrave festzustellen, mitteilte. Der Maimorgen war sonnig und warm. Draußen im Weinspalier an der Hauswand lärmten die Sperlinge. Mit einem Male sagte Frau Allison ärgerlich, dass sie gerade zum Fenster in den Vorgarten hinausgeschaut hatte: »Da ist das alte Weib schon wieder!« »Schon wieder?« meinte Pratt. »Ja, morgens 7 klingelte sie schon an der Vordertür und bot Schnürsenkel und Hemdknöpfe an. 8 kam sie abermals. Und jetzt?« Pratt war aufgestanden. »Dann ist es eben keine Hausiererin, Mutter Allison, sondern irgendjemand, der mich unerkannt besuchen will.« Die Flurglocke schlug an. Pratt ging und öffnete die Haustür. Vor ihm stand ein altes, ärmliches Weiblein, bucklig, faltig, mit einer Nickelbrille auf der blauroten Nase, ein wollenes Tuch um den Kopf gebunden und vor dem Leibe am Riemen einen kleinen Hausiererkasten. Pratts scharfe Augen musterten die unauffällige, ärmliche Erscheinung nur ein paar Sekunden. Bevor die Alte ihn noch anreden konnte, sagte er mit kaum merklichem Lächeln: »Miss Gospard, bitte treten Sie ein. Es ist mir eine Ehre, Sie persönlich kennenzulernen, nachdem ich Sie auf der Bühne verschiedentlich bewundert habe.« Er sah, dass die berühmte Schauspielerin doch etwas überrascht war, weil er ihre Maske so schnell durchschaut hatte. Dann saß Alan Gospard in der Ecke des Clubsofas und Pratt im Sessel neben ihr. Auch jetzt ergriff der Detektiv als erster das Wort. »Ihre Maske ist tadellos, Miss Gospard. Haben Sie diese Verkleidung aus Furcht vor Reginald Topsitter gewählt?« Die Schauspielerin richtete ihre ausdrucksvollen Augen, die entstellende Brille hatte sie abgelegt, in sprachlosem Staunen auf Pratts schmales Gesicht. »Mein Gott, sind Sie denn Gedankenleser?« entfuhr es ihr. »Nein, ich bin mehr. Ich bin ein moderner Detektiv«, erklärte Pratt mit feinem Lächeln. »Gestatten Sie, dass ich Ihnen Folgendes mitteile. Gestern Abend starb ein gewisser Edward Stalgrave im Hause des Standard Clubs. Der Mann trug falschen Bart und Perücke. Er interessierte mich. Ich habe in der vergangenen Nacht herausgefunden, dass er in Wahrheit Thomas Dalby heißt und ein Kollege von mir ist, der sich für den Club als Diener engagieren ließ, indem er sich der Papiere eines Kriegsinvaliden namens Stalgrave bediente, dem er dafür eine große Summe bezahlt hat. Ich habe diesen Stalgrave gefunden und von ihm erfahren, dass Sie, Miss Gospard, den Kollegen Dalby, der übrigens ein recht vielseitiger Mensch war, beauftragt hatten, sich Zutritt zum Club zu verschaffen. Da nun dieser Dalby von Reginald Topsitter ermordet...« Die Schauspielerin schrie leise auf. »Mein Gott, also wirklich? Ich habe es befürchtet. Dalby wollte in der Nacht zu mir kommen und mir Bericht erstatten. Als er nicht erschien, fragte ich im Club als Frau Stalgrave telefonisch an. Man sagte mir, der Diener Stalgrave sei tot.« »Das ist er, der Ärmste. Topsitter hat ihn auf dem Gewissen. Weshalb hatten Sie Dalby in den Club geschickt, Miss? Sollte er Topsitter beobachten? Und Aus welchem Grunde? Alan Gospard seufzte. Wissen Sie, dass ich vor 14 Tagen meine Tante beerbt und seitdem mehrfache Millionärin bin, Mr. Pratt? Ja, es war in allen Zeitungen zu lesen. Nun, diese Erbschaft setzte mich in den Stand, endlich einen längst gehegten Wunsch, nein, eine heilige Pflicht der alten Mutter eines Mannes gegenüber zu erfüllen, der mein Jugendgespiele gewesen war. Dieser Mann heißt James Brock und ist vor 3 Jahren als Missionar nach Grönland gegangen, nachdem er mich vergebens beschworen hatte, meiner Bühnenlaufbahn zu entsagen und seine Gattin zu werden. Pratt horchte auf. Der Fall versprach allerlei. James Brock, fuhr Ellen fort, schied in Unfrieden von mir. Er war bis dahin Pfarrer im Dorf in New Hampshire, dicht bei New York gewesen, wo seine betagte Mutter noch heute wohnt. Brock verließ sie im April 1919 und begab sich mit dem Dampfer Osborne, dessen Kapitän jener Topsider war, nach Grönland. Dort ist er verschollen. Seit 2 Jahren ist keinerlei Nachricht mehr von ihm eingetroffen. Man weiß nur, dass er sich von Upernavik aus, der Jagdexpedition Kapitän Topsiders, anschloss und in einem Eskimo-Dorfe blieb, während Topsider weiterzog und auf anderem Wege nach Upernavik zurückkehrte. Pratt nickte. Jetzt erinnere ich mich. Die Zeitungen haben sich vor 1 Jahr viel mit James Brock beschäftigt. Unsere Regierung hat nach ihm forschen lassen. Ohne Erfolg, seufzte Ellen schmerzlich. Aber die Presse wusste nicht alles, selbst die Regierung nicht. Ich allein kenne die Vorgeschichte des Entschlusses meines Jugendgespielen, nach Grönland zu gehen. Topsider ist gleichfalls eine Jugendbekanntschaft von mir. Ah, und er und Brock waren Freunde? Ja, Freunde dem Anschein nach. Topsider hasste James, weil ich James lieber hatte und weil der Kapitän glaubte, Brock sei das Hindernis, das ihm mein Herz versperrte. Beide liebten sie also, meinte Pratt bedächtig. Da mag Topsider dem Pfarrer den Gedanken eingegeben haben, nach Grönland zu ziehen. So ist's, Mr. Pratt. Brock hat es seiner Mutter gelegentlich eingestanden, dass Topsider ihm Grönland als ein gutes Betätigungsfeld für eifrige Missionare geschildert hätte. Und Sie, Miss Gospard, nehmen nun an, dass Topsider den Nebenbuhler beseitigt hat. Ja, deshalb sollte Stelby, nachdem er jetzt die Mittel selbst für die kostspieligsten Nachforschungen zur Verfügung stehen, Topsider unausgesetzt beobachten. Außerdem habe ich noch Stelbys Kollegen und Freund Warngate, ebenfalls in meinem Dienst. Ich hoffte, dass Topsider, der mich noch immer mit seinen Anträgen verfolgt, sich irgendwie einmal verraten könnte. Nun jedoch, nachdem Stelby ums Leben gekommen ist, hat Warngate mir geraten, mich an Sie zu wenden. Er fürchtet, in dieser Sache nichts ausrichten zu können. Ich wäre ja gleich zu Ihnen gekommen, Mr. Pratt, aber Sie waren gerade auswärts beschäftigt und Grabley sagte mir, Sie würden längere Zeit abwesend sein. Die nächste Folge von Nick Pratt erscheint am Freitag. Dann hörst du Kapitel 2, Der Mörder. Damit du keine Folge verpasst, abonnier den Podcast jetzt kostenlos bei Apple Podcasts, Spotify oder überall sonst, wo du deine Podcasts hörst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn persönlich an deine FreundInnen weiterempfiehlst oder eine Bewertung mit ein paar Sternen abgibst. Dies ist ein Podcast von gratishörspiele.de. Schau mal auf meiner Seite vorbei, dort findest du über 3000 weitere kostenlose Hörspiele, Hörbücher und Podcast-Empfehlungen.